Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Kompressor Podcast ist hier. Herzlich willkommen, ich bin Massimo Majo. Hitler, Goebbels und viele andere Nationalsozialisten, die hatten ein Faible für Zeichentrickfilme. 1941 hatten sie den Plan, ein großes deutsches Zeichentrick-Imperium aufzubauen, das gleich mal Walt Disney Konkurrenz machen sollte. Die meisten von uns haben wahrscheinlich noch nie von dieser Idee gehört, was wohl ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass das Vorhaben ziemlich gescheitert ist. Und wie genau das gescheitert ist, das erzählt der Filmwissenschaftler Rolf Gießen in seinem neuen Buch Bienenstich und Hakenkreuz. Ich habe mit Rolf Gießen gesprochen und ich habe ihn erstmal nach diesem Bezug zu Walt Disney gefragt und woher denn dieser Wunsch kam, sich mit Disney zu messen.
Oh, Sie waren natürlich fasziniert, dass Disney nicht nur ein deutsches Märchen brachte, sondern mit einer technischen Finesse und gekonnt mit zeichnerischem Können. Und Sie sagten sich, nachdem der Krieg begonnen hat, die europäischen Kinos haben wir erobert, nun haben wir Disneys Terrain, jetzt produzieren wir die großen Disney-Filme für Europa, das können wir Deutschen auch.
Und dann haben Sie im August 1941 tatsächlich die Deutsche Zeichenfilm GmbH gegründet. Die haben da richtig viel Geld reingesteckt, aber
Millionen.
Beträge. Ja, genau, aber die Frage ist, gab es denn auch die Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland Trickfilm machen konnten?
Ja, zuerst einmal kamen sie auf die absurde Idee, da es eine staatseigene Firma war, sie zu besetzen, ja, mit Nazi-Leuten, die von Zeichenfilm überhaupt keine Ahnung hatten. Der Chef war Prokurist bei einer Wurstwarenfabrik gewesen. Das war seine Qualifikation. Und unter dem künstlerischen Personal hatten sie mehr Gebrauchsgrafiker. So haben sie probiert, Lehrlinge zu interessieren. Sie haben dann also 200 Leute gehabt, 100 Künstler sowie 100 Lehrlinge, auch Kriegsversehrte waren darunter und haben probiert, in einem Langzeitprogramm bis 1950 dieses neue sogenannte deutsche Disney-Imperium zu planen.
Der erste Film, das ist ja ganz spannend, der hieß Armer Hansi, 1943 dann erschienen und mitgeschrieben hat den auch Libertas Schulze-Boysen, die hingerichtet worden ist 1942, weil sie Mitglied der Widerstandsgruppe.
Ja, sie gehörte zur Roten Kapelle.
Genau,
ja.
Genau. Was war denn das für ein Film, der Arme Hansi?
Eine ganz komische Idee. Das geht um einen Kanarienvogel, der in die Freiheit flüchtet, aber feststellt, die Freiheit ist so gefährlich, da sind Katzen und alles möglich. Er muss wieder zurück ins Gefängnis. Und die Leute kamen erst hinterher drauf, dass das natürlich eine unsinnige Idee gewesen ist. Aber sie haben diesen 18-Minuten-Film gemacht und haben sogar Szenen, Einstellungen aus Disney Schneewittchen in diesem Film kopiert, also rotoskopiert, Bild für Bild durchgepaust und übertragen auf diese Figuren.
Da klingt es ja schon ein bisschen durch, weil man fragt sich natürlich, was waren denn das für Filme, also was für Geschichten, was für Sujets, wie viel Ideologie und Politik steckte da drin?
Eigentlich überhaupt nichts. Während die Amerikaner, auch Disney, zu der Zeit richtig gute Propagandafilme gegen die Deutschen machten, waren das Wald- und Wiesenfilme. Biene Maja stand hoch oben auf der Agenda, ist dann von der Zeichenfilm GmbH allerdings nicht gemacht worden. Stattdessen haben sie, weil wegen der Bombenangriffe auf Berlin, ihren Betrieb dezentralisiert und einen großen Teil der Produktion ausgerechnet nach Dachau verlagert, 1944. Und dort haben sie eine Hundegeschichte mit jungen Welpen produziert und in nächster Nähe zum Konzentrationslager.
Sie beschreiben ja in dem Buch auch, dass all diese Millionen, die da reingesteckt haben, letztlich eben zu keinem Erfolg geführt haben. Wie würden Sie das sagen? Lag das an der mangelnden künstlerischen Qualität oder wie sehen Sie das?
Es lag natürlich daran, dass es staatlich verordnet war. Es gab keine künstlerische Freiheit. Es war alles so nach 5-Jahresplan oktroyiert. Und es verzettelte sich dann. Man wollte genau den Disney-Betrieb von 1937 Schneewittchen kopieren. Stattdessen hätte man natürlich auf die künstlerischen Ressourcen, die in den 1920er Jahren in Deutschland da waren, Silhouettenfilm etc. zurückgreifen können. Mit kleineren Teams, das hat man nicht gemacht. Nicht? Man wollte es ganz groß mit Pauken und Trompeten und ist dann natürlich voll durchgerasselt.
Als es dann zu Ende war und klar war, genau, Nazi-Deutschland gibt es nicht mehr, war es dann aber trotzdem so, dass es Produzenten gab aus dieser Trickfilm GmbH, die dann weitermachen konnten nach dem
ja.
Krieg. Ein Beispiel sind da ja die Mainzelmännchen, wie Sie schreiben. Die gehen auf das Konto von so einem Produzenten.
Das ist richtig. Gerhard Fieber war einer der Chefzeichner der Zeichenfilm GmbH. Ein Opportunist, so wird er beschrieben von Kollegen, auch in Dokumenten, der sich durch antisemitische Spottzeichnungen populär machte. Eine dieser Zeichnungen haben wir auch gefunden und veröffentlicht. Und der, als ihm der Boden in Berlin dann zu heiß unter den Füßen wurde, offensichtlich, ist nach Bad Sachsen und dann nach Göttingen gegangen, hat dort eine Produktion aufgezogen, wurde etwas später eingeladen, die technische Fertigung der Mainzelmännchen für das zweite deutsche Fernsehen zu übernehmen. Nun will ich damit nicht sagen, die Mainzelmännchen sind auf NS-Mist gewachsen. Ich will nur auf die personelle Kontinuität hinweisen, dass die Leute, die damals also die Wald- und Wiesenromantik produzieren sollen für die Nazis, mit eben solchen Tenor weitergemacht haben in dem bundesdeutschen Film.
Und da gab es auch noch andere Beispiele, ja? Die Mainzelmännchen ist nur ein Beispiel dafür.
Ist nur ein Beispiel, das HB-Männchen gehört dazu. Während allerdings zur selben Zeit in Europa, befruchtet auch durch die deutsche Besetzung, überall die Animation, Cartoons und Comics reüssierten. Ich verweise auf die Schlümpfe, die 1944 Prototypen sind, unter deutscher Besatzung 1944 in Brüssel entstanden. Und natürlich ist Asterix letztlich auch eine Geschichte. Die Römer sind natürlich die deutschen Bosch. Das ist völlig klar. Der einzig Unglückliche, der nicht davon profitiert hat, ist allerdings der ranghöchste Nazi der Zeichenfilm GmbH gewesen. Der hat sich 1945 in sowjetischer Haft auf der Toilette erhängt.
In der zweiten Kompressor-Podcast-Folge heute geht es um Ennio Morricone und wie er das geschafft hat, die Filmmusik aus dem Hintergrund in den Vordergrund zu bringen. So mancher Filmregisseur hat ja Szenen gedreht, in denen nichts anderes passiert, außer dass die Musik von Morricone läuft. Zu hören im Kompressor-Podcast. Gerne gleich abonnieren.